Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Donnerstag, 21. Januar, 7.07 Uhr. Es ist wieder Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm, guten Morgen.
Und ich bin Malte Asmus und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid.
Und wir haben heute auch wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Schalker Pech und Bayern Dusel, der zweite Teil des 17. Bundesligaspieltags.
Angelique Kerber erklärt, was sie von Quarantäne hält und von ihrem Saisonstart bei den Australian Open erwartet.
Der zufriedene Biathlon-Chef Eisenbichler spricht vor dem Weltcup in Antholz über den Stand jetzt seiner Mannschaft.
Ach, Alfred Gislason hat eigentlich keine Zeit für Interviews, bereitet uns aber trotzdem auf das Hauptrundenspiel gegen Spanien vor.
Finde ich sehr nett von ihm. Außerdem gratulieren wir einer Golflegende mit zweifelhaften politischen Ansichten zum Geburtstag und wir erinnern an eine Schimpftirade, mit der John McEnroe Australian Open Geschichte schrieb.
Und weil wir heute so viel auf dem Zettel haben, legen wir auch ohne große Umschweife los und starten mit Fußball.
Stand jetzt aktuell.
Dann lasst uns gucken hier bei Stand jetzt auf den zweiten Teil des 17. Spieltags der Fußball-Bundesliga gestern Abend. Schalker Pech und Bayern Dusel. Und da gucken wir mal drauf mit unserem Experten, mit Nils Babbel vom Anschlusstreffer-Podcast. Hallo Nils.
Guten Morgen.
Schalke verliert 1:2 zu Hause gegen Köln. In der Nachspielzeit kassieren die Schalker noch den Gegentreffer. Bleiben da unten im Tabellenkeller der ersten Liga, jetzt wieder Tabellenletzter, sind die aus deiner Sicht noch zu retten? Hast du irgendwas gesehen, wo du sagst, ja, da könnte man vielleicht ansetzen, da kann es doch noch die Trendwende geben?
Ja, so ein bisschen der Anfang der zweiten Halbzeit und das zog sich dann eigentlich sogar durch die gesamte zweite Halbzeit. Da war man ja sogar dran, das Spiel zu drehen nach dem Rückstand und am Ende läuft's dann eben so, wie es auf Schalke momentan läuft. Also, dass man da noch so einen bitteren Gegentreffer hinnehmen muss, kann man mit Worten kaum beschreiben. Es ist immer aussichtsloser, aber es ist noch nicht soweit, dass man jetzt von einem Abstieg oder so sprechen kann, denn 8 Punkte sind's auf den 16. aktuell und wir haben noch die ganze Rückrunde vor uns.
Aber man müsste dann von Schalker Seite schon wirklich so punkten wie in der Hinrunde der letzten Saison. Also die brauchen ja noch ungefähr 30 Punkte, um überhaupt vielleicht mal an die Rettung denken zu können.
Genau, das ist eine Riesenaufgabe, aber das muss jetzt aktuell auch einfach das Ziel sein, mit den Neuzugängen, die man geholt hat und vielleicht auch noch holen wird, dann jetzt eben diese Trendwende einzuleiten. Hüntela gestern noch gar nicht im Kader gewesen aufgrund einer leichten Verletzung. Da muss man natürlich abwarten, wie der sich machen kann und wie gesagt, vielleicht kommt ja noch der ein oder andere und das muss dann das klare Ziel sein. Das heißt ja immer, 40 Punkte brauchst du, um sicher nicht abzusteigen. Davon ist man meilenweit entfernt. Das werden sie auch nicht mehr schaffen. Da kann man sich festlegen. Aber die Konkurrenz ist ja nicht unschlagbar und auch nicht viel stärker, wenn man jetzt auf Bielefeld, Köln und Mainz schaut. Ich würde Schalke noch nicht abschreiben.
Köln dann gestern etwas glücklicher, wenn du sagst, nicht stärker?
Etwas glücklicher, genau. Also die erste Halbzeit hatten sie unter Kontrolle, in der zweiten Halbzeit dann stark nachgelassen. Sie haben Schalke das Spiel machen lassen, ganz, ganz großer Fehler. Da hat Schalke auch mal gezeigt, zu was sie imstande sind. Und ja, bei Köln, muss man dann sagen, war das Glück zum Ende auch auf ihrer Seite. Und genau solche Spiele brauchst du natürlich im Abstiegskampf und die musst du dann noch gewinnen. Und das haben sie geschafft mit Thielmann dann wirklich in der vorletzten Minute. War das ja unglaublich. Ganz, ganz viel Pech für die Schalker, Glück für die Kölner und wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf.
Gehen wir ans andere Ende der Tabelle, gehen wir an die Spitze, wo die Bayern 1:0 in Augsburg gewinnen. Mal wieder ein 1:0 am Ende, das ist das Positive, aber ansonsten die erste Halbzeit kann man auch noch positiv aus Bayern Sicht sehen. Da haben sie drückend überlegen das Spiel agiert, haben den Führungstreffer gemacht und danach?
Ein kompletter Einbruch, das ist auch wieder schwer zu erklären, denn wenn man so eine starke erste Halbzeit spielt und das war die stärkste Halbzeit seit mehreren Wochen, dann muss man eigentlich ja auch aus der Kabine kommen und sagen, jetzt machen wir noch das zweite, dritte und vierte Tor, so wie es die Bayern ja normal auch gemacht haben in den letzten Monaten und Jahren. Aber dann kommt das eine zum anderen. Lewandowski muss verletzt raus. Es gibt dann Strafstoß für Augsburg, der glücklicherweise aus Bayern Sicht dann eben nicht im Netz zappelt. Man hätte sich dann nicht beschweren dürfen, wenn man das Spiel nicht gewonnen hätte. So Riesensprung Richtung Meisterschaft gemacht, wenn man eben auch auf die anderen Spiele schaut.
Und da gucken wir natürlich auch gleich nochmal drauf, bleiben auch noch kurz bei den Bayern, die ja dann Glück hatten, dass Finn Bogason den Elfmeter kurz vor Schluss an den Pfosten setzt. Also das gehört natürlich dann auch dazu. Nächster Gegner ist Schalke. Möglicherweise ohne Lewandowski. Man weiß jetzt noch nicht genau, wie schwer die Verletzung ist oder ob es eine Vorsichtsmaßnahme war, als er rausging. Hüntelaar gegen Lewandowski.
Ja, wer hätte es gedacht noch vor einigen Tagen? Das wäre natürlich überragend, aber auch da muss man natürlich vorsichtig sein. Erstens, was kann Hüntelaar für Schalke leisten? Zweitens, ist Lewandowski bei den Bayern denn überhaupt dabei? Ich glaube, aktuell ist sogar wahrscheinlicher, dass wir das Duell Choupo-Moting gegen Matthew Hoppe haben. Da reden wir dann von anderen Kalibern. Aber so oder so wird Bayern dieses Spiel als Favorit bestreiten und aller Voraussicht nach dann auch wieder gewinnen, denn ja, man muss ja eins, muss man ihnen ja lassen. Sie gewinnen diese knappen Spiele, wie zuletzt gegen den SC Freiburg, jetzt gegen den FC Augsburg. Das ist zwar mit wenig Glanz, zum Ende zählen aber die 3 Punkte und jetzt haben sie 6 aus den letzten Tagen geholt. Das ist natürlich das, was zählt.
Und liegen 4 vor Leipzig, die allerdings auch gewonnen haben. 1-0 gegen Union, das war jetzt auch ein Spiel, was unheimlich zäh war, wo sich RB sehr, sehr schwer getan hat, überhaupt in Richtung des gegnerischen Tores zu kommen. Union hat es ganz gut gemacht, aber eigentlich muss man von Leipzig doch auch noch was ganz anderes erwarten, aber die haben Probleme in der Offensive.
Zurzeit läuft's offensiv nicht ganz so rund, aber da muss man auch wieder mal auf die Tabelle schauen und einfach sagen, Union Berlin zählt derzeit zu den formstärksten Teams der Liga. Und wenn man sich mal Leipzigs Kontrahenten anschaut, Bayern, Dortmund, Leverkusen, Wolfsburg, allesamt konnten diese Mannschaften gegen Union nicht gewinnen. Leipzig hat es geschafft. Dementsprechend ja ein großer Erfolg und ganz, ganz wichtig nach der Niederlage gegen Dortmund und dem Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg jetzt wieder 3 Punkte zu ergattern und Verfolger Nummer 1 auf die Bayern zu bleiben. Aktuell sehe ich Leipzig auch als einzigen ernstzunehmenden Titelkandidaten und dieser Sieg war sehr, sehr wichtig für die Liga, um die Liga eben auch spannend zu gestalten.
Sie bleiben dran, aber um wirklich gleichziehen zu können, um vielleicht wirklich auch mal so einen Fehler der Bayern auszunutzen, brauchen Sie da im Sturm noch jemanden, der da vielleicht dann ja diese Lücke schließt, die Timo Werner dahinter lassen hat?
Vom Spielertypen vielleicht, das kann ich mir schon vorstellen, dass man dort eventuell nochmal einen schnelleren, einen Pfeil sozusagen verpflichten könnte. Aber man muss auch sehen, man hat mit Justin Kluivert beispielsweise noch einen Mann auf der Bank, der zuletzt leider verletzungsbedingt fehlte, der diese Rolle aber in der Theorie ausüben kann, mit Wang noch einen Stürmer, den man ja sogar als Werner-Ersatz im Sommer aus Salzburg geholt hat. Das braucht, glaube ich, alles ein bisschen Zeit. Alle Leipzig-Spieler brauchten in der Regel ein wenig Eingewöhnungszeit und so wird es sicher auch bei Sørloth sein, der ja aktuell leider noch gar nicht funktioniert in der Bundesliga. Man sollte ihnen diese Zeit geben. Um Meister werden zu können, kann das allerdings mit der Zeit ganz schön eng werden. Da hast du recht.
Freiburg gegen Frankfurt 2-2. Nils Petersen, 29. Joker-Tor in der Bundesliga. Also der ist historisch der beste Joker aller Zeiten. Und der hatte die Freiburger schon fast auf Siegkurs geschossen. Dann dieses unglückliche Eigentor. Wie würdest du das Spiel insgesamt bewerten?
Ein sehr, sehr schönes, starkes Bundesligaspiel. Beide Teams ja so ein bisschen im Aufwind. Freiburg gut, zuletzt verloren gegen die Bayern. Das passiert. Auch da war man ja nicht komplett unterlegen. Und jetzt ein 2-2 gegen Eintracht Frankfurt. Das konnte man ergebnistechnisch fast schon so erwarten. Wie gesagt, beide Vereine mit viel Aufwind aktuell. Und du hast gerade dieses 2-2 angesprochen, ein ganz, ganz bitteres Eigentor, das man so auch noch nicht zu oft gesehen hat. Sehr bitter natürlich aus Freiburger Sicht, aber mal wieder eine Partie nicht verloren. Jovic konnte kein Tor erzielen für die Frankfurter, also in der Defensive scheint es zu stimmen bei den Freiburgern. Nein, einfach ein gutes Bundesligaspiel und beide Mannschaften nach wie vor mit allen Chancen auch in Richtung Europa, vor allem Eintracht Frankfurt mit der Breite des Kaders. Da ist noch ganz viel Potenzial auch in der Rückrunde.
Den Griff nach Europa, den muss Stuttgart möglicherweise jetzt erstmal ein bisschen verschieben. Die haben nämlich 0-3 in Bielefeld verloren. Das hat man eigentlich gesagt, das hatte ich zumindest gestern noch gesagt, auswärts, das ist eine klare Sache für den VfB, aber war es nicht.
Überhaupt nicht. Du hast gerade angesprochen, die Auswärtsstärke der Stuttgarter kam gar nicht zum Tragen. Und das Ganze jetzt einfach in dem Fehlen von Wamangituka und Gonzales zu begründen, halte ich für etwas zu einfach. Denn der VfB hat einen sehr breiten Kader, für einen Bundesliga-Aufsteiger einen sehr breiten Kader, anders als Arminia Bielefeld, die es aber gestern einfach viel, viel abgeklärter und cooler gespielt haben. Wie ein richtiges Heimspiel haben sie es bestritten. Am Ende sehr, sehr effizient auch, aber 3:0 muss man erstmal gegen den VfB Stuttgart in dieser Saison gewinnen. Stuttgart defensiv, ja, das war gestern mal so gar nichts. Kannte man nicht von ihnen, aber daran sieht man, der VfB ist ein Aufsteiger und braucht hier und da auch einfach nochmal ein bisschen Zeit. Und das europäische Geschäft käme in meinen Augen sowieso viel zu früh nach einem Jahr.
Vor allen Dingen bei Stand jetzt schon 27 Gegentoren in dieser Bundesliga-Saison. Nils Babbel war das vom Anschlusstreffer-Podcast mit der Analyse des zweiten Teils des 17. Bundesliga-Spieltags. Mehr zum Thema gibt's natürlich im Anschlusstreffer-Podcast in der
Spieltagskontrolle ab sofort auch auf meinsportpodcast.de abrufbar.
Danke, Nils.
Gern.
Stand jetzt aktuell.
Gestern haben wir hier bei Stand jetzt über den Corona-Ärger rund um die Australian Open berichtet, von dem Unverständnis, mit dem viele Spielerinnen und Spieler auf die harten Quarantänemaßnahmen der australischen Regierung reagieren. Angelique Kerber dagegen, die kann die strengen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung verstehen und auch akzeptieren, obwohl sie an der aktuellen Situation in Australien natürlich schon ordentlich zu knabbern hat. Nicht nur, weil sie ihren 33. Geburtstag am Montag in der Isolation des Hotelzimmers verbringen musste, sondern weil natürlich ihre Vorbereitung auf das Turnier, das ja am 8. Februar starten soll, erheblich gestört wurde. Und das hat sie im Interview mit den Kollegen vom Sportinformationsdienst SID deutlich gemacht. Von dem haben wir Auszüge zur Verfügung gestellt bekommen.
Bin ich nach Australien gekommen und bin nicht davon ausgegangen, dass ich jetzt wirklich in eine Hardcore-Quarantäne gesteckt werde. Aber leider ist es so passiert, da ein Passagier im Flieger positiv getestet worden ist und die Regierung hier in Australien sehr strikt sind, was ich natürlich auch verstehe, da hier in Melbourne kein einziger Fall ist. Ich versuche jetzt das Beste draus zu machen. Ich denke, dass meine Vorbereitung für die Australian Open hiermit nicht so wirklich so sind, wie ich es mir vorgestellt habe.
Und wie schätzt Kerber denn die Bemühungen der Veranstalter vor Ort ein? Fühlt sie sich gut unterstützt und ausgerüstet, um sich bestmöglich fit halten zu können für den Turnierstart?
Also ich muss sagen, die Veranstalter hier vor Ort versuchen wirklich alles. Die versuchen alles Mögliche für uns so gut hinzubekommen, was sie auch machen können, weil natürlich die Regierung hat sehr harte Regeln, die wir alle befolgen müssen. Aber trotzdem, wir haben einige Equipments bekommen und versuchen jetzt mit diesen Sachen uns trotzdem so gut es geht vorbereiten oder uns trotzdem fit zu halten. Deshalb, ich muss sagen, also für mich ist es eine Herkulesaufgabe, was die Veranstalter jetzt machen müssen. Aber trotzdem, ja, versuche ich mein Bestes.
Immerhin kann Angelique Kerber durch eine Durchgangstür in ihrem Zimmer Kontakt zu Trainer und Physio halten. Sie kann auf dem Zimmer mit Hanteln trainieren, hat ein Laufband dort. Das ersetzt natürlich keine Einheiten auf dem Platz, aber unter den aktuell schwierigen Umständen immerhin besser als gar nichts. Klagen wolle sie deshalb auch nicht, denn, sagt sie,
es gibt so viele Millionen von Menschen, die jetzt täglich mit den Folgen der Pandemie kämpfen, dass und auch viele Schicksalsschläge. Deshalb ist es für mich auch wichtig, jetzt auch das zu akzeptieren, so wie es ist. Und deshalb kommt der Sport tatsächlich jetzt auch mal an zweiter Stelle. Und natürlich ist für mich die Vorbereitung der Australian Open damit hin, muss man ehrlich sagen. Aber ich bin realistisch auch geworden in den letzten paar Tagen und muss auch akzeptieren, dass ich jetzt bei den Australian Open nichts erwarten kann, aber trotzdem das Beste aus der Situation machen werde.
Um das Beste in Australien zu erreichen, da hatte sie sich ja monatelang gequält. Wie schätzt sie jetzt ihre Chancen ein auf ein gutes Abschneiden in Melbourne?
Ich hatte eine der besten Vorbereitungen in meiner Karriere. Ich habe über 2 Monate lang mich vorbereitet, habe wirklich, bin an meine Grenzen gegangen, viele Tränen, viele Schweiß, viel Schweiß gelassen und wollte unbedingt, so gut es geht, für Australian Open fit sein. Und natürlich ist es jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ja, was soll ich machen? Es zu akzeptieren und versuchen, in der Zeit, die ich nach der Quarantäne habe, es aufzuholen. Aber wenn man ehrlich ist, ist es halt einfach schwierig und das muss man, da muss man realistisch bleiben.
Und wie verbringt Angelique Kerber jetzt den Rest der Quarantäne in Erwartung auf das Turnier?
Ich mache trotzdem das, was ich kann und akzeptiere die Situation natürlich und zähle tatsächlich jeden Tag und hoffe, dass die 14 Tage bald vorbei sind.
Angelique Kerber zu ihrem Stand jetzt in der Quarantäne vor den Australian Open. Die O-Töne haben uns die Kollegen vom Sportinformationsdienst SID zur Verfügung gestellt.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir erzählen es euch in unserer Stand jetzt. Dreierkette.
Top und Flop.
Beim Super Bowl am 7. Februar wird Geschichte geschrieben, denn erstmals wird dort eine Frau als Schiedsrichterin zum Einsatz kommen. Die 47-jährige Sarah Thompson wird für ihre außerordentlichen Leistungen und ihr Engagement mit dem Recht geehrt im NFL-Finale, also dem größten Sportereignis, das es so gibt, eingesetzt zu werden. Und das ist für uns Top des Tages, na klar. Thomas wird in Tampa als Down Judge Teil der Crew von Chef-Referee Carl Jeffers sein.
Und unser Flop des Tages ist Sokrates. Der ist nämlich überhaupt nicht mehr Teil irgendeiner Crew. Nach Mesut Özil wurde er nämlich auch jetzt bei Arsenal ausgemustert. Der Vertrag mit dem Verteidiger wurde in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst, so heißt es, nachdem Sokrates in den Plänen von Trainer Mikel Arteta keine Rolle mehr gespielt hatte, weder auf dem Meldebogen für die Premier League noch für die Europa League überhaupt gelistet worden war. Nun darf er sich also einen neuen Verein suchen, um, Zitat aus der Pressemitteilung, um schnell, so schnell wie möglich wieder zu spielen. Das teilte der Club nämlich mit. Oder man könnte es auch weniger freundlich formulieren, um endlich von der Gehaltsliste zu verschwinden.
Geburtstagskind des Tages.
Zwischen den 1960ern und 1980ern hatte er die Golfwelt dominiert, sich den Ruf einer Legende erspielt. Trotz Bobby Jones, trotz Tiger Woods, vielleicht der Legende im Golf schlechthin. Und das hat er sich redlich verdient mit seinen Siegen. Und heute wird er 81 Jahre alt. Wir sagen Happy Birthday, Jack Nicklaus.
70 Turniere gewann er in dieser Zeit auf der PGA Tour, weltweit noch diverse weitere und trug sich bei einmaligen 18 Major-Turnieren in die Siegerliste ein und hält diverse weitere Rekorde.
So auch den für den ältesten Sieger beim Masters. Dazu war er noch siegreicher Kapitän bei Ryder Cups und President's Cups, Golfer des Jahrhunderts und generell ein ausgezeichneter Repräsentant des Golfsports, der weltweit verehrt und auch geachtet wird.
Ja, allerdings liegt seit kurzem auch ein ziemlicher Schatten über Jack Nicklaus. Kurz vor der US-Wahl hat er eine Wahlempfehlung für Donald Trump abgegeben und bisher zu den Vorfällen rund um die Erstürmung des Kapitols geschwiegen.
Wir wünschen trotzdem mal alles Gute zum Geburtstag und hoffen, dass selbst mit 81 vielleicht noch die Einsicht in Sachen Trump irgendwann kommt.
Heute in der Sportgeschichte.
John McEnroe, der hat die Australian Open nie gewinnen können, aber er hat sich trotzdem für immer in die Geschichtsbücher des Turniers eingetragen.
Als erster Spieler nämlich, der bei einem Match disqualifiziert wurde. Im Drittrundenmatch 1990 gegen Mikael Pernfors aus Schweden, weil sich der Tennisrüpel dreimal übel daneben genommen hatte.
Nach einem Ausruf einer Linienrichterin hatte sich Big Mac bedrohlich vor ihr aufgebaut, um sie ein bisschen einzuschüchtern, hat böse geguckt. Dafür gab es dann die erste Quittung von Schiedsrichter Jerry Armstrong.
Code violation, unsportsmanlike conduct, warning Mr. McEnroe.
Well, that's fair. That was very intimidating of McEnroe.
Die zweite Quittung folgte, nachdem McEnroe vor lauter Wut und mit voller Wucht seinen Schläger auf den Boden knallte, sodass der einen Riss davontrug.
Code violation, racket abuse, point penalty, Mr. McEnroe.
Und das brachte McEnroe dann richtig auf die Palme. Schließlich war der Schläger aus seiner Sicht nur mit einem kleinen Riss versehen, war eigentlich unversehrt. Er hätte mit dem Schläger locker weiterspielen können. Also kein Grund, ihn des Schlägermissbrauchs dann zu behelligen und ihm dann auch noch eine Strafe auszusprechen.
Doch weder Stuhlschiedsrichter Armstrong noch Turnierschiedsrichter Peter Ballinger noch Oberschiedsrichter Ken Farrer ließen sich da erweichen. Der Punktabzug blieb bestehen.
McEnroe stapfte schimpfend in Richtung Grundlinie und rief dabei dem Oberschiri unflätige Dinge zu, die er mit seiner Mutter doch anstellen sollte. Armstrong blieb da nur eine einzige Möglichkeit.
Code violation, verbal abuse. Default, Mr. McEnroe.
McEnroe hatte nicht auf dem Zettel, dass zu Jahresbeginn 1990 eine neue Regel eingeführt worden war. Bereits 3 Regelverletzungen führten nämlich dann zu einer Disqualifikation, nicht wie vorher 4. McEnroe war komplett erstaunt, er war noch wütender und dann für immer in den Geschichtsbüchern dieses Turnieres verewigt.
Stand jetzt aktuell.
Der Doubleheader in Oberhof ist vorbei. Unterm Strich verlief er sehr positiv aus deutscher Sicht. Ab heute geht der Biathlon-Tross dann in Antholz an den Start. Heute und morgen zunächst mit den Einzelrennen. Am Wochenende folgen dann Massenstart und Staffel. Und vorab hat sich der sportliche Leiter Bernd Eisenbichler im Interview mit der DSV-Medienabteilung zum Stand jetzt im deutschen Team mit Blick auf Antholz und auch auf die WM in Pokljuka geäußert.
Ja, Bernd Eisenbichler, die Oberhofschlacht ist geschlagen und durchaus erfolgreich, kann man bilanzieren, rückblickend. Wie fällt das Fazit aus des sportlichen Leiters für diese 2 ungewöhnlichen Weltcup-Wochen?
Ja, ich denke, das, was wir letzten Sonntag oder Montag gesagt haben, dass wir einen klaren Aufwärtstrend am Sonntag schon gesehen haben, hat sich jetzt fortgesetzt in der Woche mit guten Sprints, mit einem 3., 4. und 6. Platz in die Einzelergebnisse. Und ich denke dann, die Staffeln haben wir wirklich super gestaltet. Die Damen gewinnen, war wirklich stark. Die Herren bis auf ein Schießen wirklich top dabei. So was passiert mal. Das wird der Philipp verkraften. Und heute, denke ich, ja, haben wir wirklich natürlich mit dem 2. Platz von der Franzi ein super Rennen gesehen. Aber bei den Herren war das durchaus sehr in Ordnung.
Ein Satz zu Oberhof generell. In 2 Jahren finden hier die Weltmeisterschaften statt. War ja im Vorfeld relativ viel diskutiert worden, mit der Entscheidung nach Oberhof zu gehen. Wie war jetzt die Organisation aus deiner Sicht? Ist Oberhof auf einem guten Weg, was die Weltmeisterschaften betrifft?
Ja, meiner Meinung nach, und das hat man international von verschiedenen Kollegen und Athleten gehört, war jeder hochzufrieden mit der Organisation, mit den Verhältnissen. Natürlich Winterwunderland. Das Einzige, was gefehlt hat, waren die Zuschauer natürlich, gerade gestern beim Staffelsieg. Aber ich denke, wir waren hochzufrieden und ich denke, dass die EBU zufrieden ist, was man gehört hat.
Nach Oberhof ist vor Antholz. Erklär uns doch mal, beziehungsweise verrate uns, wie die Mannschaften ausschauen werden, die jetzt dann ab Donnerstag wieder in Südtirol am Start stehen werden.
Ja, erstmal freuen wir uns auf Antholz, haben wir gute Erinnerungen an die Weltmeisterschaft. Vielleicht sehen wir die Sonne ein bisschen dort, schadet auch nichts. Und bei den Damen werden wir einen Wechsel durchführen. Die Anna Weidel wird zurück in den EBU Cup gehen und die Marion Deigentesch mit 2 guten Ergebnissen im EBU Cup wird hochkommen in die Weltcup-Mannschaft. Und bei den Herren werden wir die Antholz-Woche genauso bestreiten wie die Oberhof-Woche 2.
Ein paar haben ja noch das WM-Ticket nicht gelöst. Wie wichtig sind jetzt die Wettkämpfe, die jetzt noch anstehen?
Ja, natürlich sehr wichtig. Im Endeffekt ist Einzelrennen am Donnerstag und Freitag und dann muss man sich eventuell für diesen Massenstart qualifizieren, was nicht einfach ist. Und ja, dann müssen wir nach dieser Woche analysieren. Bei den Damen haben sie ja 4 bisher die Norm geschafft, bei den Herren 3. Und dann werden wir uns zusammensetzen und schauen, wie wir Richtung Weltmeisterschaft in Pokljuka gehen.
Der sportliche Leiter Biathlon Bernd Eisenbichler im Interview mit der Presseabteilung des DSV vor dem Weltcup in Antholz. Heute geht's dort los mit dem Einzel der Damen, 14.15 Uhr live bei den Kollegen vom ZDF und bei Eurosport.
Stand jetzt aktuell.
Heute beginnt auch für die deutsche Handballnationalmannschaft die Hauptrunde. 2 Tage nach der knappen Niederlage gegen Ungarn zum Ende der Gruppenphase bei dem der Gruppensieg dann vergeben worden war, geht's jetzt gegen Spanien. Schwerer Gegner, auch wenn die Iberer Stand jetzt bei der WM noch weit von ihrer eigentlichen Bestform entfernt sind. Und bevor es heute auf der Platte dann für das DHB-Team wieder ernst wird, stand gestern erstmal ein Quartierwechsel auf dem Programm. Von Gizeh ging es 70 Kilometer östlich nach Kairo ins neue Hotel und danach stellte sich der Bundestrainer Alfred Gislason den Kollegen der Medien vor Ort. Die Kollegen vom Sportinformationsdienst, die haben das Aufnahmegerät hingehalten und uns die Töne zur Verfügung gestellt. Und die Journalistenschar wollte wissen, wie war denn die Fahrt von einem Hotel ins andere, Alfred Gislason?
Ein bisschen lang und eintönig, aber wir sind ja hier angekommen.
Wird denn jetzt nach der Ankunft jede freie Sekunde für die Vorbereitung auf den nächsten Gegner Spanien aufgewendet?
Ja, ich nutze natürlich jede Zeit, die ich jetzt habe, um das zu machen. Und eigentlich habe ich gar keine Zeit hier für die Interviews.
Nochmal zurück auf das Spiel gegen Ungarn. Wo hat Alfred Gislason denn den Grund für die knappe Niederlage gesehen und wie bewertet er die Leistung seines Teams im Nachhinein?
Wenn man nachher das Spiel betrachtet, ist es natürlich so, dass wir zu viele Zweikämpfe in der Abwehr verlieren. Also ganz klar, zu wenig präsent sind, gerade in Anfangsphase und im Laufe des Spiels verlieren wir auch zu viele Zweikämpfe. Wir kriegen den Kreislauf nie so richtig in den Griff. Aber trotzdem wurde die Abwehr mit der Zeit immer stärker und beweglicher. Was uns aber im Angriff gefehlt hat. Wir haben insgesamt einen guten Angriff gespielt, denke ich. Wir haben aber für dieses Spiel im Vergleich auch zu Ungarn viel zu viele ganz klare Chancen vergeben und ein paar technische Fehler, die uns natürlich den Sieg kosten am Ende.
Was muss jetzt besser laufen gegen Spanien, um das Spiel zu gewinnen und mit einem Erfolgserlebnis in die Hauptrunde zu starten?
Wir müssen halt vieles, was wir gut genug gemacht haben, besser machen. Das ist ein absoluter Muss, wenn wir dieses Spiel gewinnen wollen. Wir müssen richtig diszipliniert spielen und keine überhastete Würfe, aber trotzdem Druck auf die Spanier versuchen auszuüben. Wir müssen einen ziemlich optimalen Tag erwischen, um die Spanier zu schlagen.
Wir drücken die Daumen. Heute Abend 18:30 ist Anwurf. Alfred Gislason war das im Interview in Kairo. Danke an den Sportinformationsdienst SID für die O-Töne.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben natürlich auch heute Tipps für euch.
Ja, die European Tour im Golf, die tiet wieder auf in Abu Dhabi. Und aus deutscher Sicht ist auch Max Kiefer mit dabei und hat uns beim Nur-Golf-Podcast auf meinsportpodcast.de auf seinen Saisonstart eingestimmt.
Ja, die Saison geht wieder los, direkt mit einem 8-Millionen-Euro-Turnier, Rolex-Turnier. Also es wäre natürlich gut, auch für die nächsten Wochen jetzt einen guten Start zu haben. Ja, ich habe eigentlich, soweit es möglich war, in Deutschland gut trainiert im Winter. Gutes Techniktraining gemacht. Jetzt habe ich einen sehr guten Plan, woran ich arbeite. Letzte Woche habe ich in Dubai trainiert und ich muss sagen, das Spiel fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich bin relativ positiv, was das Ganze angeht. Der Platz, der es macht immer sehr viel Spaß, ist immer ein sehr, sehr schöner Auftakt hier. Auf jeden Fall eins meiner Lieblingsturniere auf jeden Fall. Es ist relativ wenig Raff am Platz, deswegen denke ich, dass die Scores auch relativ niedrig werden, was jetzt meinem relativ geraden Driven zurzeit leider nicht so entgegenkommt, ist das weniger Raff, aber dennoch denke ich, kann ich gut spielen hier. Das Ziel ist auf jeden Fall, erstmal den Cut zu schaffen und dann wird weitergeschaut.
In der Premier League kickt der FC Liverpool gegen den Tabellen-17. Burnley und in der türkischen Super League spielt Sivasspor gegen Fenerbahce, übrigens noch nicht mit Mesut Özil. Der Wechsel ist Stand jetzt immer noch nicht fix, beziehungsweise noch nicht offiziell verkündet, denn aus Quarantänegründen kann Özil erst Freitag den Medizincheck bei Fener absolvieren.
In der Euroleague im Basketball, da sind die Bayern im Einsatz, bei Olympia Milano sind sie zu Gast.
Und in der DEL gibt es drei Partien des 11. Spieltages. Die Kölner Haie treffen im Derby auf die Düsseldorfer EG. Die Eisbären Berlin empfangen die Fishtown Penguins und Red Bull München spielt gegen den ERC Ingolstadt. Also das ist ja quasi dann auch ein Derby.
Ja, 79 Kilometer zwischen beiden Städten. Das passt in den Derby-Abstand. Der darf ja 100 Kilometer betragen. Also erfüllt den Tatbestand eines Derbys und vielleicht, wenn das denn wirklich gut läuft für eine der beiden Mannschaften oder für beide, wenn es ein epochales Spiel wird, dann ist es sicherlich Tagesgespräch morgen und dann auch Thema für Stand jetzt.
Also wir sind auf jeden Fall Tagesgespräch, hoffentlich, also zumindest der Motor für euch, denn um 7.07 Uhr sind wir wieder da, dann könnt ihr über uns sprechen später mit euren Kollegen oder über das, was wir gesagt haben, das ist unser Ziel. In der Zwischenzeit abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl, schreibt eine kleine Bewertung, gebt uns Sterne bei iTunes und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Denn bei uns gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Ihr werdet immer fündig, wenn ihr irgendwas in Sachen Sport gerne hören wollt. Bei uns gibt's ständig neue Sachen. Einfach reingucken, ausprobieren, durchklicken. Wir sagen bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.